Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 15. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Erstes Buch Könige, Kapitel 13, Vers 33 bis Kapitel 15, Vers 24. Jerobeam hat nichts gelernt. Jerobeam ließ sich durch diese Vorfälle nicht von seinem falschen Weg abbringen. Auch weiterhin machte er jeden, der sich darum bewarb, zum Priester an den Opferstätten des Landes. Die Schuld, die er damit auf sich lud, führte zur Vernichtung seiner Familie und zum Untergang seines Königshauses. Jerobeam und ganz Israel wird die Strafe angekündigt. Damals wurde Jerobeams Sohn Abija krank. Da sagte Jerobeam zu seiner Frau: »Geh nach Schilo zum Propheten Ahia. Er hat einst vorausgesagt, dass ich König über dieses Volk werden soll. Mach dich unkenntlich, damit niemand merkt, dass du meine Frau bist. Nimm 10 Brote, ein paar Kuchen und einen Krug voll Honig mit. Der Prophet wird dir sagen, wie die Krankheit ausgehen wird.« Die Frau ging nach Schilo und kam in das Haus von Ahia. Der Prophet konnte sie nicht sehen, denn er war altersblind. Doch der Herr hatte zu ihm gesagt: »Die Frau Jerobeams wird zu dir kommen und dich fragen, wie die Krankheit ihres Sohnes ausgehen wird. Sie wird sich dir aber nicht zu erkennen geben.« Der Herr sagte ihm auch, was er ihr antworten sollte. Als die Frau in die Tür trat, hörte Ahia ihre Schritte und sagte: »Komm nur herein. Du bist doch die Frau Jerobeams. Warum verstellst du dich? Ich habe eine schlimme Botschaft für dich. Geh heim und richte Jerobeam aus. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich aus dem ganzen Volk ausgewählt und dir die Herrschaft über mein Volk übertragen. Ich habe das Königtum über Israel, den Nachkommen Davids, weggenommen und habe es dir gegeben. Aber du bist nicht dem Beispiel meines Dieners David gefolgt, der mir unverbrüchlich die Treue hielt, der alle meine Gebote beachtet und nur getan hat, was mir gefällt. Nein, du hast es schlimmer getrieben als irgendeiner vor dir. Mich hast du verworfen und hast dir eigene Götter gemacht, Bilder aus Bronzeguss. Beleidigt hast du mich damit. Deshalb werde ich Unglück über deine Familie bringen. Alle deine männlichen Nachkommen werde ich ausrotten, die Mündigen wie die Unmündigen. Ich werde keinen von ihnen übrig lassen, so wie man Kot bis zum letzten Rest wegfegt. Wer von ihnen in der Stadt umkommt, den fressen die Hunde, und wer auf dem freien Feld stirbt, den fressen die Geier. Der Herr hat es gesagt.« Weiter sagte Ahia zu der Frau Jerobeams: »Geh jetzt nach Hause. Sobald du die Stadt betrittst, wird dein Sohn sterben. Ganz Israel wird um ihn trauern, aber er wird der Einzige aus der Familie Jerobeams sein, der in ein Grab kommt, weil er auch der Einzige ist, an dem der Herr, der Gott Israels, etwas Gutes gefunden hat. Der Herr wird einen König über Israel einsetzen, der alle Nachkommen Jerobeams ausrotten wird. Ja, der Herr wird Israel einen Schlag versetzen, dass es schwankt wie ein Schilfrohr im Wasser. Er wird die Leute von Israel aus diesem guten Land, in das er ihre Vorfahren eingepflanzt hat, ausreißen und wird sie wegschleudern in das Land jenseits des Euphratstromes. So werden sie dafür bestraft, dass sie sich geweihte Pfähle aufgestellt und den Herrn damit beleidigt haben. Er wird die Leute von Israel ihren Feinden preisgeben, weil Jerobeam sich gegen ihn vergangen hat und sie sich von ihm zum Götzendienst verführen ließen. Die Frau Jerobeams kehrte heim nach Tirza, und in dem Augenblick, als sie über die Schwelle des Hauses trat, starb ihr Sohn. Sie bestatteten ihn und ganz Israel trauerte um ihn. So geschah, was der Herr durch seinen Diener, den Propheten Ahia, angekündigt hatte. Jerobeams Tod und sein Nachfolger. Was es sonst noch über Jerobeam zu berichten gibt, über seine Regierungsmaßnahmen und die Kriege, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Israel nachzulesen. Er regierte 22 Jahre lang und als er starb, wurde sein Sohn Nadab sein Nachfolger. Rehabeam als König von Juda. Rehabeam, der Sohn Salomos, war 41 Jahre alt, als er König von Juda wurde. 17 Jahre lang regierte er in Jerusalem, in der Stadt, die der Herr aus dem ganzen Gebiet der Stämme Israels ausgewählt und zum Wohnsitz seines Namens bestimmt hatte. Rehabeams Mutter war die Ammoniterin Naama. Die Leute von Juda taten, was dem Herrn missfällt. Durch ihren Ungehorsam erregten sie den Zorn des Herrn mehr, als ihre Vorfahren es je getan hatten. Genau wie die Leute im Reich Israel errichteten sie auf allen Bergen und unter allen großen Bäumen Opferstätten und stellten geweihte Steinmale und Pfähle auf. Auch gab es geweihte Männer und Frauen im Land. Mit all dem folgten die Leute von Juda den abscheulichen Bräuchen der Völker, die der Herr vor seinem Volk vertrieben hatte. Im 5. Regierungsjahr König Rehabeams zog der ägyptische König Shishak gegen Jerusalem heran. Er raubte die Schatzkammern im Tempel und im Königspalast aus und nahm auch alle goldenen Schilde mit, die Salomo hatte anfertigen lassen. Rehabeam ließ dafür Schilde aus Bronze machen und gab sie den Kommandanten der Wache, die am Eingang des Palastes stationiert war. Jedes Mal, wenn der König in den Tempel des Herrn ging, trugen die Wachen, die ihn begleiteten, diese Schilde und brachten sie dann wieder in ihre Unterkunft zurück. Was es sonst noch über Rehabeam und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Während seiner ganzen Regierungszeit herrschte Krieg zwischen ihm und Jerobeam. Als er starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidstadt bestattet. Seine Mutter war die Ammoniterin Naama. Sein Sohn Abia wurde sein Nachfolger. Über König Abia von Juda. Im 18. Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Abia König von Juda. Er regierte 3 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter Abishaloms. Er folgte dem schlechten Beispiel seines Vaters und diente dem Herrn, seinem Gott, nicht mit ungeteiltem Herzen, wie es sein Ahnherr David getan hatte. Trotzdem gab der Herr ihm einen Sohn als Nachfolger auf dem Thron und ließ das Licht in seinem Königshaus nicht erlöschen, und er bewahrte auch Jerusalem vor dem Untergang. Das tat er David zuliebe, der Zeit seines Lebens getan hatte, was dem Herrn gefällt und ihm in allen Dingen gehorcht hatte, das Unrecht gegen den Hethiter Uria ausgenommen. Was es sonst noch über Abia und seine Taten zu berichten gibt, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Als er starb, wurde er in der Davidstadt bestattet. Sein Sohn Asa wurde sein Nachfolger. Über König Asa von Juda. Im 20. Regierungsjahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König von Juda. Er regierte 41 Jahre lang in Jerusalem. Die Stellung der Königsmutter behielt seine Großmutter Maacha, die Tochter Abishaloms. Er tat, was dem Herrn gefällt, genau wie sein Ahnherr David. Er trieb die geweihten Männer und Frauen aus dem Land und beseitigte die Götzenbilder, die seine Vorgänger aufgestellt hatten. Er wagte es sogar, Maacha als Königsmutter abzusetzen, weil sie ein verabscheuungswürdiges Götzenbild der Göttin Aschera aufgestellt hatte. Das Götzenbild ließ er wegschaffen und im Kidrontal verbrennen. Die Opferstätten im Land ließ er allerdings weiter bestehen. Aber in allem anderen gehorchte er dem Herrn mit ungeteiltem Herzen sein ganzes Leben lang. Er brachte die goldenen und silbernen Geräte, die sein Vater dem Herrn geweiht hatte, in den Tempel und weihte dem Herrn noch weitere Gold- und Silbergeräte. Zwischen Asa und König Baasha von Israel herrschte Krieg, solange sie lebten. Baasha rückte nach Süden gegen Juda vor und baute die Stadt Rama zur Festung aus, um die Wege von und nach Juda kontrollieren zu können. Darauf schickte König Asa eine Gesandtschaft nach Damaskus zum Syrer König Ben-Hadad, dem Sohn Tabrimmons und Enkel Hesjons. Er gab den Abgesandten alles Silber und Gold mit, das in den königlichen Schatzkammern und in den Schatzkammern des Tempels noch übrig war, und ließ dem König von Syrien sagen: »Ich möchte ein Bündnis mit dir schließen, wie es schon zwischen unseren Vätern bestanden hat. Dieses Silber und Gold schicke ich dir als Geschenk. Kündige dafür dein Bündnis mit König Baasha von Israel und falle in sein Land ein, damit er von meiner Grenze abziehen muss.« Ben-Hadad ging darauf ein und schickte seine Truppen gegen das Reich Israel. Sie verwüsteten die Städte Ijon, Dan und Abel-Beth-Maacha sowie das ganze Gebiet am See Genezareth. Da brach Baasha den Ausbau von Rama ab und kehrte in seine Hauptstadt Tirza zurück. König Asa bot nun alle Männer Judas auf, keiner wurde freigestellt. Sie mussten die Baumaterialien, die Baasha für den Festungsbau bereitgelegt hatte, abtransportieren, die Steine und das Holz. Asa ließ damit die Städte Geba und Mizpah im Gebiet des Stammes Benjamin befestigen. Was es sonst noch über Asa und seine Taten zu berichten gibt, über die Städte, die er gebaut hat, und über alle seine Erfolge, ist in der amtlichen Chronik der Könige von Juda nachzulesen. Im Alter erkrankte er an einem Fußleiden. Als er starb, wurde er in der Grabstätte seiner Vorfahren in der Davidstadt bestattet. Sein Sohn Josaphat wurde sein Nachfolger. Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 1 bis 33. Cornelius in Caesarea hat eine Vision. In Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte: »Cornelius!« Erschrocken blickte er den Engel an und fragte: »Warum kommst du, Herr?« Der Engel antwortete: »Gott hat genau bemerkt, wie treu du betest und wie viel Gutes du den Armen tust, und er will dich dafür belohnen. Darum schicke jetzt Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der sein Haus unten am Meer hat.« Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Cornelius 2 Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte, und schickte sie nach Joppe. Petrus in Joppe hat eine Vision. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet, und es kam daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, das an 4 Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Eine Stimme rief: »Auf, Petrus, schlachte und iss!« Aber Petrus antwortete: »Auf keinen Fall, Herr, noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.« Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: »Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. Die Boten von Cornelius bei Petrus in Joppe. Während Petrus noch ratlos war und darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sich die Boten aus Caesarea zu Simons Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision. Da sagte ihm der Geist Gottes, »Drei Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt.« Da ging er hinunter und sagte zu ihnen, »Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir?« »Wir kommen vom Hauptmann Cornelius«, sagten sie. »Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast.« Petrus bei Cornelius in Caesarea. Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.« Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen, »Ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt.« Cornelius antwortete, »Es war vor 3 Tagen, ungefähr zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, »Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat.« Psalm 133. Wie schön, wenn Brüder beieinander bleiben. Ein Lied Davids zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Wie wohltuend ist es, wie schön, wenn Brüder, die beieinander wohnen, sich auch gut verstehen. Das ist wie das gute, duftende Öl auf das Haar des Priesters Aaron gegossen, das hinunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Das ist wie erfrischender Tau vom Hermon, der sich niedersenkt auf den Zionsberg. Dort will der Herr seinen Segen schenken, Leben, das für immer besteht. Sprüche, Kapitel 17, die Verse 7 und 8. Gewählte Sprache passt nicht zu einem Dummkopf, noch weniger passt Lüge zu einem geachteten Mann. Manche meinen, Bestechungsgeschenke wirkten wie ein Zauber und brächten ihnen überall Glück. Soweit die Bibellese und die Losung von heute steht in Hesekiel Kapitel 39, Vers 29. Ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht Gott der Herr. Und aus Römer Kapitel 8, Vers 16 dazu: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, ganz wunderschönen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss!